WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Als einfacher Bürger bleibt einem im Moment wohl nicht viel mehr übrig, als jeden Tag den Nachrichten zu entnehmen, dass die Preise derzeit nur eine Richtung kennen. Sie wissen, liebe Zuhörer, welche Richtung ich meine. Gleichzeitig hat sich eine erschreckend hohe Inflationsrate etabliert, die den Bürgern indirekt ebenfalls das Geld aus der Tasche zieht. Schließlich kommt der Krieg in der Ukraine, weltweite Lieferschwierigkeiten und nicht zu vergessen die Corona-Pandemie als weitere Unsicherheitsfaktoren und Preistreiber hinzu. Über das und vieles mehr wollen wir reden und ich freue mich auf einen wirklich kompetenten Gesprächspartner. Willkommen zum neuen WWU-Podcast. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Zu meinem Gast. Professor Dr. Bernd Kemper hat von 1984 bis 1990 Volkswirtschaftslehre an der Universität Essen studiert. Im Anschluss daran hat er bis 1995 an der Universität Toronto promoviert. 2000 folgte wiederum die Habilitation in Essen. Von 2001 bis 2006 war er Oberassistent am Lehrstuhl für Makroökonomik der Universität Duisburg-Essen. Von 2006 bis 2008 hatte er den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie, an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder inne. Seit 2008 ist er schließlich Direktor hier in Münster am Institut für internationale Ökonomie der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Kemper.
Ja, danke für die Einladung, Herr Robers.
Gern geschehen. Ja, wie gesagt, derzeit lesen und hören wir jeden Tag zig Interviews zu den von mir gerade schon angesprochenen Themen. Und die sind ja ganz häufig verbunden mit der Aussage, wie man das so hört von Politikern, all das macht mir Sorgen, hört man im Moment ganz oft. Macht auch Ihnen das Sorgen, was ich gerade so alles vorgetragen habe?
Also es macht mir schon durchaus Sorgen. Die hohen Inflationsraten, die wir ja momentan beobachten, waren in dieser Höhe nicht absehbar. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir besonnen und zielgerichtet auf diese hohen Inflationsraten reagieren, damit diese sich nicht verfestigen und dauerhaft uns erhalten bleiben.
Und ich habe es ja schon hoffentlich richtig auch eingeleitet, die Bürger scheinen ja im Moment in so einer Doppelklemme zu stecken. Auf der einen Seite die steigenden Preise, auf der anderen Seite eben die hohe Inflation. Also praktisch eine Geldentwertung mit dem Ergebnis, dass es für viele Bürger finanziell derzeit richtig eng wird. Und glauben Sie, dass es noch enger wird?
Also es kommt jetzt darauf an, wie die Politik und wie auch die Akteure, die Bürger und Bürgerinnen auf diese hohe Inflationsrate reagieren. Wir müssen zunächst mal festhalten, wie Sie schon eingangs gesagt haben, dass die hohe Inflation im Wesentlichen durch externe Faktoren getrieben ist. Also durch die steigenden Nahrungs- und Energiemittelpreise, die zusammenhängen mit den Folgen der Corona-Pandemie, also den gestörten Lieferketten, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. All das treibt die Preise nach oben und wir Ökonomen und Ökonominnen sprechen von einem negativen Angebotsschock. Das heißt also, hier kommt von außen eine Störung, die unser verfügbares Einkommen reduziert und das macht sich bemerkbar an steigenden Preisen. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Im Idealfall würden wir gar nicht darauf reagieren, die Preiserhöhung, die jetzt 7% beträgt, einfach akzeptieren. Jeder hat damit 7% weniger Kaufkraft. Dann würde sich aber in weiterer Folge die Inflation sehr schnell auslaufen, weil eben keine neuen Schocks mehr zu erwarten sind. Also wir würden nicht erwarten, dass die Öl- oder Gaspreise und auch die Nahrungsmittelpreise nochmal um diese Menge steigen werden. Und wenn sie es nicht tun, dann sind die Preise zwar dauerhaft erhöht, aber die Inflation fällt zurück auf Null oder auf den Zielwert, der bei der Europäischen Zentralbank 2% beträgt und bleibt nicht so hoch.
Jetzt wissen wir alle nicht, was passiert. Also ich meine, Sie sagen, wir akzeptieren das und etwas salopp formuliert und gut ist. Aber was ist, wenn möglicherweise der Krieg noch viel länger dauert? Was ist, wenn Putin das Gas komplett abdreht? Was ist, wenn die Chinesen möglicherweise in einen Konflikt mit Taiwan einsteigen? All das ist ja heutzutage alles plötzlich wieder denkbar, weil sich Expansionsgelüste breit machen, weil imperiales Gehabe offensichtlich wieder salonfähig ist. Dann denkt man sich, ja okay, dann akzeptieren wir einmal 7%, aber wer weiß, wann die nächsten 7% kommen oder vielleicht 9%. Halten Sie das dann für ausgeschlossen oder?
Also es kann natürlich sein, dass sich weitere Schocks einstellen, die Sie gerade genannt haben. Dazu würde eben halt auch eine weitere Störung der Lieferketten gehören. Also wenn China nach wie vor sozusagen in Lockdown geht und damit große Teile der Weltproduktion ausfallen, dann ist durchaus denkbar, dass die Preise auch noch weiter steigen. Aber die große Gefahr ist, dass sich eben diese Inflation, die wir im Moment beobachten, verselbstständigt. Und da müssen wir eben vorsichtig sein.
Wir kommen gleich noch auf den Begriff der Inflation etwas intensiver. Lassen Sie mich vorher noch eins zwischendurch fragen. Wenn man jetzt sagt, wir akzeptieren das, rechnen Sie denn oder glauben Sie, dass jeder Bürger sich darauf einstellen muss, dass es einen dauerhaften, von jetzt an gerechnet dauerhaften Wohlstandsverlust für alle gibt?
Das wird sicherlich nicht so sein. Wir haben jetzt den Wohlstandsverlust im Wesentlichen dadurch, dass unsere Importpreise steigen. Wir damit also mehr aufwenden müssen von unserem Einkommen, um diese Güter, Energie, Nahrung, Zwischenprodukte zu importieren und damit jeder ärmer ist im Durchschnitt. Also der Kuchen wird etwas kleiner im Moment und wenn keine größeren Verteilungskämpfe entstehen, dann würde das eben bedeuten, dass jeder in der Volkswirtschaft, jeder Bürger und jede Bürgerin etwas ärmer ist. Aber in der längeren Frist gehen wir also davon aus, dass die Wirtschaft ja auch weiter wächst. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie stagnieren, sondern in dem Moment, wo wir investieren, wo wir eben halt auch die Angebotsstörungen wieder lösen können, uns mit den Wertschöpfungsketten vielleicht diversifizierter aufstellen als in der Vergangenheit, dann entsteht auch ein Wachstumsschub, der dann sehr schnell dazu führt, dass wir das verlorene Einkommen auch zurückgewinnen.
Hört man derzeit den Politikern zu, Herr Kemper, dann kann man ja zumindest den Eindruck gewinnen, wir Politiker sehen all das, was es im Moment an Problemen gibt. Wir steuern auch gegen, Stichwort Entlastungspakete, mit anderen Worten, wir haben es im Griff. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung, belassen wir es jetzt mal im Moment bei Deutschland, dass die Bundesregierung diese Situation im Griff hat?
Ich denke schon. Sie hat sehr viele Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Einerseits für die allgemeine Bevölkerung. Denken Sie an den Tankrabatt oder an das vorzeitige Auslaufen der EEG-Umlage, den Heizkostenzuschuss, der vor allen Dingen auch Geringverdienern zugutekommt. Dann die Erhöhung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer. Das sind alles Maßnahmen, die wirken zwar immer nur teilweise und helfen etwas, aber in der Summe sehe ich da schon durchaus eine Entlastung, die den Bürgern helfen, eben halt diese höhere Inflationsrate auch zu bewältigen.
Oder ist es nicht vielmehr so, zumindest habe ich manchmal den Eindruck, wie so ein Hase-und-Igel-Spiel. Also es gibt ein Problem, die Politik reagiert darauf. Es gibt das zweite Problem, die Politik reagiert darauf. Und am nächsten Tag gibt's das dritte Problem und die Politik muss wieder reagieren. Also ist das nicht so, dass vielleicht auch in der Natur der Sache liegt, dass man immer so ein bisschen hinterher zu hinken scheint? Oder kann es auch, das wäre eigentlich meine Frage in dem Zusammenhang, so etwas wie eine proaktive Politik geben, die das von vornherein erkennt und auch vielleicht zumindest ein bisschen abmildert?
Also dieser Inflationsschock, den wir momentan beobachten, der war natürlich nicht antizipierbar und von daher kann man darauf nur reagieren und nicht proaktiv sozusagen diese Entwicklung verhindern. Aber die Regierung hätte natürlich schon frühzeitig die Abhängigkeit zum Beispiel von russischem Gas, sagen wir, abfangen können, indem wir uns Partner oder Importeure, indem wir uns letztlich Zulieferer von Rohstoffen auch aus anderen Teilen der Welt frühzeitig akquiriert hätten, sodass wir also hier nicht in diese Abhängigkeit geraten wären. Das hätte man frühzeitig natürlich machen können, aber letztlich handelt es sich hier um einen Schock, den wir tatsächlich erstmal so akzeptieren müssen, wie er sich darstellt.
Jedes Land in Europa hat natürlich andere Voraussetzungen, die Bevölkerungsstruktur ist anders, jedes Land hat natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten. Dennoch gibt es für Sie in Europa Länder, die sich vielleicht anders verhalten als Deutschland, wo Sie sagen, da können wir wirklich von lernen, wie die Schweden das machen, die Portugiesen oder wie die Ungarn die Inflation bekämpfen oder wie die Franzosen dieses oder jenes machen. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das ist schon eine kluge Politik, klüger als unsere möglicherweise?
Also das hängt natürlich jetzt auch immer von der Konsumstruktur der Bevölkerung ab. In Ländern, in denen beispielsweise Rohstoffvorkommen vorhanden sind, wie in den nordeuropäischen Ländern, ist natürlich dieser Energiepreisschock nicht so gravierend wie in Importländern wie Deutschland. Zugleich muss man aber auch sagen, dass die Geldpolitik hier eine gewisse Verantwortung trägt, warum Inflationsraten eben tatsächlich jetzt sich so hoch gestalten. Und insbesondere ist darauf zu verweisen, dass in den letzten Jahren bereits die Europäische Zentralbank einen zu lockeren geldpolitischen Kurs gefahren hat, also zu viel Liquidität in Umlauf gegeben hat, die jetzt eben halt schlagkräftig werden und eben halt die Nachfrage nach Gütern erhöhen. Durch Überwindung der Pandemie kommt es eben wieder zu verstärktem Ausgabenverhalten und damit die Inflation eben noch zusätzlich antreibt.
So, jetzt wollen wir uns tatsächlich mal etwas intensiver einem Begriff widmen, den wir jetzt schon häufig verwendet haben, der Inflation. Das soll jetzt hier nicht Sendung mit der Maus werden, aber dennoch fangen wir mal ganz einfach an. Wie definieren Sie Inflation und wie misst man sie vor allem auch?
Also da müssen wir zunächst mal erkennen, dass Inflation nichts anderes ist als die Veränderungsrate des Preisniveaus, also der Preisauftrieb. Und Preise werden anhand eines Warenkorbes gemessen, der aus den Gütern des täglichen Bedarfs besteht. Also da ist zum Beispiel das Wohnen, die Miete mit drin mit etwa 30%.
Aber auch die Butter.
Die Butter, Unterhaltung, Verkehr, Mobilität im Allgemeinen. Also alle Elemente gewichtet sozusagen nach den Verbrauchsgewohnheiten der Bevölkerung gehen in diesen Preisindex ein. Und dann wird geschaut, wie verändert sich dieser Durchschnittspreis von einem Jahr zum nächsten. Und das nennen wir Inflation.
Okay, das heißt, es kann in diesem Warenkorb durchaus können Güter sein, die günstiger werden, also billiger. Es gibt aber auch Waren, die deutlich teurer werden. Und der Mittelwert ist dann praktisch die Inflation. Das heißt, möglicherweise sinkt der Butterpreis, aber der für Benzin geht halt rasant nach oben. Und dadurch geht es insgesamt dann eher nach oben.
Genauso ist es, ja. Und deswegen ist die Inflationsrate auch nicht für jede Person gleich, denn wenn ich zum Beispiel mich gar nicht im Straßenverkehr bewege oder möglicherweise meine Wohnung relativ unbeheizt lasse, dann spare ich da eben halt große Teile meines Einkommens ein und für mich persönlich wäre dann die Inflationsrate etwas geringer als im Durchschnitt.
Das heißt, für einen Spediteur, der jeden Tag für seine 17 Lkw Benzin kaufen muss, ist es im Moment sehr heftig.
Ganz genau, Unternehmen sind hier besonders betroffen von dieser Inflation.
Ja, ja. Jetzt erwähnten Sie schon, dass es ja gewisse Marken gibt. Die EZB hat sich einen Preisauftrieb von etwa 2% zum Ziel gesetzt pro Jahr. Wir sind jetzt bei gut 7%, wie wir wissen. Ist diese 2% denn, sagen wir, eine gegriffene Größe oder hat die einen wirklichen Wert im Sinne von, dass es historisch gesehen der beste Wert? Da geht es uns allen am besten, wenn wir nur bei 2%, 1,9, 2,1, aber so um die 2,1% pendeln. Oder kann man auch sagen, naja, 5% ist jetzt auch nicht so schlimm.
Also das ist eigentlich ein eher arbiträrer Wert, aber 2% ist eben ja die Inflationsrate, die die meisten Zentralbanken, die ein sogenanntes Inflationsziel verfolgen, auch anstreben. Und die Idee ist hier, dass wir eben bei 2% Inflation die Möglichkeit haben, dass in einigen Branchen, denen es schlechter geht, der Lohnauftrieb entsprechend geringer als 2% ausfallen kann. Damit entsteht ein realer Kaufkraftverlust für diese Arbeitnehmer. Die bleiben aber im Brot und Arbeit. Während andere Branchen, denen es gut geht, dann entsprechend höhere Lohnzuwächse tolerieren können. Hätten wir jetzt eine Nullinflation als Ziel, dann müssten wir in Branchen, in denen es schlecht geht, tatsächlich den Arbeitnehmern sagen, ihr bekommt ab jetzt weniger Lohn ausgezahlt. Und das ist oft eine sehr demotivierende Situation, sodass also diese 2% Inflationsrate uns hilft, letztlich auch Lohnsenkungen zu vermeiden.
Mhm. Jetzt gibt's ja auch ein historisches Beispiel, die Hyperinflation in den 20er Jahren. Damals war das natürlich mit nichts zu vergleichen. Manchmal hat man den Eindruck, das hat so eine Art Trauma in Deutschland ausgelöst. Sobald der Begriff Inflation ja auftaucht, droht es so ein bisschen panisch zu werden. Es scheint kaum etwas zu geben, bevor die Ökonomen und auch der gemeine Verbraucher hierzulande mehr Angst hätte. Teilen Sie diese Einschätzung oder überspitze ich gerade sehr und das hat mit der Realität nichts zu tun?
Nee, das ist durchaus tatsächlich so, obwohl die großen Inflationen in Deutschland, also insbesondere die Hyperinflation der frühen 1920er Jahre und die Währungsreform 1948 schon sehr lange zurückliegen, ist in der deutschen Psyche doch irgendwie Inflation als Schreckgespenst erhalten geblieben, also von Generation zu Generation im Prinzip weitergereicht worden. Und Inflation ist eigentlich in moderaten Größenordnungen wenig problematisch. Also auch 5% Inflation würde uns jetzt nicht irgendwie umbringen. Bei Hyperinflation sieht's anders aus. Wenn die Inflationsrate sehr hoch ist, dann werden sie versuchen, ihr Einkommen, welches sie bekommen, möglichst schnell auszugeben, bevor es wertlos wird. Und damit entsteht eine zusätzliche Nachfrage, die dann die Inflation immer weiter antreibt, sodass sich die Inflation am Ende verselbstständigt und gar nicht mehr eingefangen werden kann. Das nennen wir dann Hyperinflation und davor haben die Deutschen eben besonders große Angst. Aber auch moderate Inflationsraten sind nicht ganz unproblematisch. Denn wenn Inflation im Markt ist, und wir sprachen ja gerade schon davon, dass sich Güter unterschiedlich entwickeln, manche Preise können sinken, andere steigen, dann haben Unternehmen eben halt jetzt sozusagen das Problem, dass sie die Preise im Einklang mit der Inflation, ihre eigenen Absatzpreise, auch nach oben setzen müssen. Das passiert aber nicht synchron, sondern einige Unternehmen preschen vor, andere kommen erst später nach, die sind meinetwegen durch Kontrakte gebunden an bestimmte Preise, an ihre bestimmten Absatzpreise, sodass es also auch zu Verschiebungen im Preisgefüge kommt und damit zu sogenannten Fehlallokationen, also zu Fehlanreizen. Preise verlieren ihre Signalfunktion, wenn wir am Ende nicht mehr sagen können, ob eine Preiserhöhung durch den allgemeinen Preisauftrieb zu erklären ist oder ob ein Gut vielleicht teurer geworden ist relativ zu anderen Gütern. Und diese Signalfunktion, die geht verloren bei höheren Inflationsraten. Und deswegen ist 2% eigentlich auch ein gutes Maß, wo wir eben sagen können, hier kann man noch sehr gut unterscheiden zwischen allgemeinem Preisauftrieb und Relativpreiseffekten.
Aber Sie würden auch sagen oder mir möglicherweise zustimmen, dass es jetzt nicht besonders sinnvoll ist, tatsächlich so eine Art Panik zu schüren. Denn das könnte ja dann so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden, dass das so eine Kettenreaktion wird. Ja, okay, da muss ich auch schnell mein Geld ausgeben. Um Gottes Willen, ich muss mir mein Geld noch von der Bank sichern, bevor das jetzt möglicherweise wertlos wird. Das kann ja dann tatsächlich irgendwann relativ schnell zu so einer Spirale werden, oder?
Ja, aber normalerweise sagt man, dazu muss die Inflation schon sehr hoch sein, dass sich so ein Prozess verselbstständigt. Man spricht von Hyperinflationen erst, wenn die Inflationsrate 50% oder mehr pro Monat ist. Und das hochgerechnet aufs Jahr sind dann mit dem Zinseszins letztlich Tausende von Prozent. Also da sind wir noch weit von entfernt und da werden wir auch hoffentlich nie wieder hinkommen.
Ja, Sie sagen aber 5%, das wäre auch für einen Zeitraum X jetzt nicht das ganz große Problem. Ich meine, wir erleben ja auch in anderen Ländern derzeit beispielsweise Inflationsraten wie in der Türkei beispielsweise, die bei 80% liegen. Ist das schon ein Wert, wo Sie sagen, das ist richtig kritisch, das kann auch zu sozialen Unruhen führen, das kann auch so eine Kettenreaktion auslösen? Ich meine, ich bin jetzt nicht im Detail im Bilde, was in der Türkei im Moment passiert, aber das ist ja doch noch Lichtjahre von uns entfernt.
Genau, ja. Also in der Türkei, da haben wir natürlich ein extremes Beispiel. Auch Venezuela ist ein Beispiel, die mit einem sehr hohen Inflationsraten eben zu kämpfen haben. Das liegt im Wesentlichen aber auch an einer falsch gestalteten Geldpolitik. Dort wird einfach der Zins zu gering gehalten und damit zu viel Liquidität in Umlauf gegeben, die dann verausgabt wird.
Und woran liegt das denn? Ich meine, wenn Sie jetzt so Herrn Erdogan gegen würden sagen und sagen, Mensch, Herr Erdogan, ich habe da eine einfache Geschichte für Sie, Sie müssen einfach die Zinsen erhöhen. Da fragt man sich als normaler Bürger, wieso machen die das nicht? Wo ist jetzt, sag mal, das Problem, die Hemmschwelle, das so zu machen, wenn es so einfach ist?
In solchen Ländern sind die Zentralbanken nicht unabhängig von der Regierung. Das heißt also, wenn der Erdogan Staatsausgaben finanzieren will, dann braucht er sich nicht zu verschulden, sondern der sagt einfach dem Zentralbankgouverneur, druck mir einfach Geld, ich nehme dieses Geld und kaufe damit die Staatsgüter. Damit ist dieses Geld aber in Umlauf, das verschwindet ja nicht wieder. Und es trifft eben auf einen gegebenen Güterberg, eine zusätzliche Nachfrage durch diese Liquidität, die dadurch entfaltet wird. Und das treibt am Ende die Preise in die Höhe.
Und der normale Bürger, kommen wir auf Deutschland zurück, könnte jetzt natürlich auch sagen, na gut, das ist jetzt nicht das Problem, wenn wir 7% Inflation haben, solange ich 8% Lohnzuwachs habe.
Und das ist das große Problem. Also wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen, im Idealfall würden wir diesen Angebotsschock, von dem wir gesprochen haben, einfach passieren lassen. Wir würden uns mit diesem siebenprozentigen Einkommensverlust, das ist ja nichts anderes als eine siebenprozentige Inflation, die bei gegebenem Einkommen jetzt unser verfügbares Einkommen, also unsere Kaufkraft, um 7% reduziert, wenn wir das einfach akzeptieren würden. Denn dann würde sich dieser Schock auslaufen und die Inflation wäre nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wieder auf dem Zielwert von 2%.
Halten Sie das für realistisch, dass auch die Gewerkschaften jetzt beispielsweise sagen, die sind ja entscheidender Player auch bei solchen Tarifverhandlungen, dass sie sagen, na gut, das sehen wir ein, damit wir gemeinsam aus dieser Schlamassel rauskommen, Lohnzurückhaltung. Das ist ja nicht unbedingt zu erwarten, oder?
Absolut nicht. Nee, wir sehen jetzt auch schon bei den Forderungen der IG Metall, die bei 8% liegen, die möchten eben einen vollen Lohnausgleich haben. Und das ist insofern problematisch, als dann das Lohnniveau steigt. Und die Lohnkosten machen etwa 2/3 der gesamten Produktionskosten eines Unternehmens aus. Das heißt also, Unternehmen sehen sich hier mit gewaltigen Steigerungen ihrer Kosten konfrontiert und müssen diese in höhere Preise überwälzen. Und damit entsteht diese sogenannte Lohnpreisspirale. Die höheren Löhne würden dann erneut zu einer Inflation führen. Die geht dann nicht mehr weg, sondern bleibt uns erhalten und kann sich dann im Prinzip...
Jetzt müssen die Gewerkschaften wahrscheinlich diese Rolle spielen, die sie spielen, weil sie ja schließlich die Arbeitnehmer vertreten und müssen wahrscheinlich mit 8% ins Rennen gehen. Wie realistisch halten Sie das, dass Sie sich auch, also die Gewerkschaften beispielsweise, eine zumindest Lohnzurückhaltung auferlegen im Dienste des Ganzen, sagen wir mal?
Also in der Vergangenheit hatten wir das ja schon des Öfteren, dass das gut funktioniert hat, dass eben Gewerkschaften nicht so hohe Lohnforderungen in den Markt gebracht haben. Das sieht im Moment etwas anders aus, aber am Ende wird der Abschluss sicherlich deutlich unter 8% liegen. Und hier sehe ich auch eine gewisse Chance der konzertierten Aktion, die unser Bundeskanzler Olaf Scholz ins Leben gerufen hat, nämlich sich mit Arbeitgebervertretern und den Gewerkschaften zusammenzusetzen, um zu sagen, wir müssen versuchen, eben halt moderierend auf diesen Lohnsetzungsprozess einzuwirken. Natürlich sagen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, wir lassen uns sozusagen die Tarifautonomie nicht nehmen. Aber dennoch macht möglicherweise diese Gespräche Sinn, insofern als dann doch eine gewisse Moderation hoffentlich am Ende zustande kommt.
Es könnte ja auch durchaus sein, dass man hat ja schon diese konzertierte Aktion auch in der Vergangenheit gesehen. Darüber ist ja auch in den letzten Wochen oft diskutiert worden, ob es jetzt an der Zeit wäre, eine solche konzertierte Aktion wieder ins Leben zu rufen oder sie auch jetzt vielleicht für eine Zeit X, sagen wir mal, zu etablieren. Sie würden das für gut erachten?
Also man kann jetzt noch nicht absehen, wie diese Verhandlungen weiterlaufen. Momentan scheinen die Fronten etwas verhärtet zu sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass dort Bewegung entsteht. Allein die Bereitschaft der Arbeitgeber und der Gewerkschaften, daran teilzunehmen, zeigt schon, dass hier eventuell eine Verhandlungsbereitschaft existiert.
Wir haben jetzt viel über Lohnzurückhaltung gesprochen, Herr Kemper. Das ist ja Ihr Hauptargument, dass das uns aus dieser Inflationsspirale gewissermaßen rausführen könnte. Das wird für die Gewerkschaft natürlich ein ganz schweres Brett und dickes Brett werden. Was könnten die Gewerkschaften denn sonst anbieten oder was können die Arbeitgeber den Gewerkschaften anbieten? Einerseits Lohnzurückhaltung und stattdessen was? Was könnte man ihnen anbieten?
Also man könnte durch Einmalzahlungen beispielsweise die Arbeitnehmer kurzfristig entlasten, ohne dass es zu langfristigen Lohnsteigerungen und damit auch erneuten Inflationssteigerungen in der Zukunft kommen wird. Also hier helfen die in vielen Industrien auch schon angedachten Einmalzahlungen durchaus weiter.
In welcher Höhe oder hängt das dann von Branche zu Branche ab? Oder kann man sagen, naja, 500 Euro und dann ist gut?
Das müsste natürlich verhandelt werden, aber da gibt es kein Patentrezept. Das hängt sicherlich von der Branche ab. Und auch vom Lohngefüge, ob nun jeder Arbeitnehmer die gleiche Transferzahlung erhält oder ob da gestaffelt wird, das ist natürlich dann Verhandlungssache.
Aber das wäre für Sie ein optimales Ergebnis für die Bundesrepublik insgesamt. Lohnzurückhaltung und stattdessen vielleicht eine etwas großzügigere Einmalzahlung.
Das würde zumindest helfen, die Inflation nicht zu verdauern, sondern eben halt zu brechen, ja.
Sprechen wir über Inflation, Herr Kemper, müssen wir irgendwann, und das wollen wir jetzt gerade tun, auch mal über die sogenannte Deflation sprechen, also über Preisrückgänge. Auch da so ein bisschen Sendung mit der Maus. Das klingt ja für den Bürger erstmal extrem verlockend. Preisrückgang ist doch eine prima Sache, aber ich weiß von vielen Ökonomen, dass sie Deflation im Endeffekt für viel gefährlicher halten als Inflation. Das müssen Sie uns mal erklären.
Ja, es ist so, dass bei einer Deflation ist nichts anderes als eine negative Inflation. Preise gehen also auf breiter Front zurück. Und hier entsteht das Problem, dass Sie als Konsumenten und Konsumentinnen sich dann sagen, naja, wenn die Preise im nächsten Jahr oder vielleicht schon in 3 Monaten gesunken sind, dann warte ich lieber mit meiner Investition in langlebiges Konsumgut, in neues Auto oder eine neue Waschmaschine, bis die Preise gesunken sind. Und diese Kaufzurückhaltung, die verstärkt dann nochmal den Deflationsdruck. Denn Nachfrage fällt aus, trifft auf ein gegebenes Angebot und damit sinken die Preise weiter. Also auch hier kann sich eine Verselbstständigung dieses Deflationsprozesses...
Das heißt, der Bürger setzt darauf, dass es immer billiger wird und wartet deswegen.
Genau, das ist ein
Problem. Und er schlägt einfach nicht zu bei der Waschmaschine, weil er sich sagt, naja, nächstes Wochenende ist sie vielleicht nochmal 5% billiger.
Genau, das ist zumindest in der Theorie ein Argument. Ob das nun wirklich auf breiter Front tatsächlich zu beobachten ist, ist nicht geklärt. Und es scheint, dass dieser Effekt eben halt nicht dazu führen würde, dass wir tatsächlich eine sich verselbstständige Deflation beobachten. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Deflation problematisch ist. Zinsniveaus werden ja als Nominalzinsen definiert. Und ein Zins ist das, was Sie auf Ihre Anlage im nächsten Jahr sozusagen als Rückfluss erhalten. Wenn nun eine Deflation im Markt ist, dann steigen steigt die reale Entlohnung aus dieser Kapitalanlage. Nehmen wir mal an, Sie legen 1.000 Euro an zu 10% und bekommen im nächsten Jahr 1.100 Euro zurück. Jetzt sinken aber die Preise von 1.000 auf 900. Damit ist sozusagen Ihr realer Gewinn dann 20% anstatt 10.
Prima, also, würde ich sagen.
Sehr schön. Aber für Unternehmen, die sich zum Beispiel Kredite nehmen müssen, ist das ein großes Problem. Die können ihre Absatzpreise nicht mehr erhöhen, müssen sie vielleicht senken. Gleichzeitig haben sie diese Zinslast zu tragen und die wird dann erdrückend. Also wir haben auch Firmenpleiten zu erwarten und große Schwierigkeiten im Unternehmens- und Bankensektor infolge von Deflationsprozessen.
Das heißt, tatsächlich gibt es auch in der Geschichte solche Ereignisse, aus denen wir wirklich lernen sollten, dass eine Deflation tatsächlich gefährlicher ist als eine Inflation? Oder würden Sie kein Ranking aufstellen und sagen, das eine ist gefährlicher als das andere? Beides ist mit Vorsicht zu genießen.
Beides ist mit Vorsicht zu genießen. Allerdings haben wir bei Hyperinflation, wie vorhin schon erwähnt, eben halt sehr hohe Inflationsraten, die erforderlich sind, um sozusagen diesen Inflationsprozess zu verstetigen, während bei Deflation schon Werte knapp unter 0% ausreichen, um hier Probleme auf die Tagesordnung zu rufen. Deswegen würde ich Deflation als gefährlicher erachten im Vergleich zu Inflation. Und die Europäische Zentralbank hat ja auch in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen nach der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009, seitdem wir also so niedrige Inflationsraten beobachtet haben, stets darauf geachtet, dass eben halt genügend Liquidität in Umlauf ist. Sie hat ja diese Zinsen auf 0% gesenkt, quantitative Lockerungsmaßnahmen in den Markt gegeben, also sehr viel Liquidität in Umlauf gegeben, um darauf zu achten, dass und sicherzustellen, dass die Inflation nicht in den negativen Bereich fällt.
Das ist ein gutes Stichwort, Herr Kemper, auf die EZB rollte, wollte ich jetzt tatsächlich gerade auch zu sprechen kommen. Das hat tatsächlich dazu geführt, was Sie schon sagten, die Zinsen waren bei null, die Inflationsrate zum Teil bei 0,3%, der niedrigste Wert seit 30 Jahren. Ganz einfach gefragt, hat die EZB also alles richtig gemacht?
Sie hat zunächst mal in Folge der Finanzkrise, in der sich in Europa ja auch noch die Euro-Schuldenkrise angeschlossen hat, eben halt dazu entschlossen, sehr expansiv die Geldpolitik einzusetzen. Das war in dem Zeitpunkt sehr gut. Das Problem ist, sie hat sehr lange an dieser Nullzinspolitik festgehalten, eigentlich zu lange. Als die ersten Inflationssignale schon im Rahmen der Corona-Pandemie zu sehen waren, hat sie weiterhin die Zinsen bei Null belassen, hat weiterhin diese quantitative Lockerung betrieben, sprich also Staatsschuldpapiere angekauft und damit noch mehr Liquidität in Umlauf gegeben. Und sie hätte hier schon viel eher reagieren können. Die amerikanische Zentralbank gibt hier ein gutes Beispiel, die ist sozusagen mit Zinsanstiegen bereits weiter als wir. Und die EZB hinkt hier etwas hinterher. Sie hat ja im Juni zunächst angekündigt, im laufenden Monat die Zinsen wahrscheinlich auch nur um 25 Basispunkte, also um 0,25 Prozentpunkt anzuheben. Hier sind eben deutlichere Schritte nach oben erforderlich, um die Inflation auch wieder einzufangen.
Dann fragt man sich natürlich bei der EZB, das sind ja auch jetzt vermute ich mal doch relativ kluge Leute, die da sitzen, die sich den ganzen Tag den Kopf zerbrechen und genau die Märkte beobachten und die Zinsen. Was für ein Motiv könnte es gegeben haben, doch so lange zu zögern? Denn die Kritik, dass man sehr lange diese Zinspolitik betrieben hat, war ja sehr massiv. Waren die ignorant im EZB-Turm? Waren die beratungsresistent? Waren die bockig? Oder wollten die einfach nicht dazulernen? Oder hatten die ein anderes Motiv?
Also die haben zunächst mal auf die Tatsache verwiesen, dass die Inflationsrate ja in der Tat sehr gering war, also unterhalb ihres Zielwerts von 2% gelegen hat und deswegen auch mit dem Mandat der Preisniveaustabilität als Inflationsziel von 2% definiert, nach wie vor expansiv tätig werden konnte. Sie hat aber nicht sonderlich vorausschauend agiert. Und ein Grund, der sicherlich dafür sprach, die Zinsen so lange so niedrig zu halten, waren die Folgen der Euro-Schuldenkrise. Wir haben im südeuropäischen Raum viele Länder, die übermäßig stark verschuldet sind, allen voran Italien mit einer Staatsverschuldung von nahezu 140% des Bruttoinlandsprodukts und Griechenland mit 200% Staatsverschuldung. Gerade in Italien als großer Volkswirtschaft besteht die Gefahr, dass, wenn die Zinsen wieder steigen, die italienische Regierung nicht in der Lage sein wird, ihren Schuldendienst zu begleichen und damit eben eine erneute Euro-Schuldenkrise heraufbeschworen wird.
Jetzt haben wir ja schon im Laufe dieses Podcasts, Herr Kemper, viele Begriffe erklärt und versucht, Zusammenhänge darzustellen. Man merkt natürlich spätestens irgendwann jetzt, die Sache ist schon einigermaßen kompliziert, weil alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Der Kampf gegen die Inflation, gegen die Deflation, gegen allzu hohe, aber auch gegen Zinsen, aber auch gegen zu niedrige Zinsen, die Preisentwicklung, Corona, der Krieg, Lieferschwierigkeiten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass das kriegen wir im Moment gar nicht in den Griff. Das ist ja eine solche komplexe und verworrene Lage, wo alles mit allem zusammenhängt. Gibt es so etwas wie, naja, wahrscheinlich nicht, aber ich frage es trotzdem, gibt es so etwas wie ein Allheilmittel, dass man sagt, ihr müsst jetzt das machen und schon wird's besser?
Also sicherlich ist die Situation momentan eine Herausforderung für die Politik, aber es ist nicht die erste Phase und auch nicht die schlimmste Phase der politischen Arbeit, die uns hier mit Problemen konfrontiert. Die Euro-Schuldenkrise war sicherlich auf gleichem Maße und auch die Finanzkrise in gleichem Maße schädlich für die Volkswirtschaft. Was die Politik tun könnte, also sie hat schon sehr viel getan. Die Hilfsprogramme, die wir vorhin erwähnt haben, sind ein guter Schritt, sozusagen die gröbsten Auswirkungen der Inflation abzufedern für die Bürger. Die Maßnahmen, die für untere Lohngruppen eingerichtet werden, sind sicherlich eine Hilfe, um hier den am meisten betroffenen Bürgern, das sind diejenigen, die das geringste Einkommen haben, die eben jetzt noch einen zusätzlichen Lohnverlust tragen müssen, denen zu helfen. Also zum Beispiel die Einführung des Bürgergeldes, die ja mit einer Erhöhung der Hartz-IV-Sätze sicherlich einhergehen wird, ist ein Plan, der sicherlich auch mittelfristig hilft, sozusagen die ärmeren Bevölkerungsschichten hier nicht zu verlieren.
Jetzt liest man natürlich auch viele Ratschläge aus der Wissenschaft beispielsweise von vielen Ihrer Kollegen oder von anderen Beratungsgremien. Erkennen Sie denn unter Volks- und Betriebswirtschaftlern tatsächlich eine gewisse Linie, dass man sich da einig in der Wissenschaft ist, wie im Moment auf diese komplexe Lage zu reagieren ist? Oder ist es eher, dass Sie manchmal auch denken, das ist die reinste Kakophonie? Also jeder schlägt irgendwas vor, dass die Bundesregierung auch nicht mehr weiß, wo rechts und links ist, wundert mich nicht, weil von jeder Seite ein anderer Vorschlag kommt. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, vier Ökonomen, fünf Meinungen.
Das kann ich bisher nur von den Juristen, aber mag sein, dass das bei Ihnen in der Branche genauso ist.
Ja, aber das ist, sicherlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man politisch gefärbt ist. Ne? Kommt man eher aus dem linken Lager oder aus dem rechten Lager? Aber ich glaube, die generelle Stoßrichtung, die ist allen bewusst und auch die Problematik, dass sich die Inflation nicht verstetigen darf, die ist allen Ökonominnen und Ökonomen doch ziemlich klar. Wir müssen verhindern, dass sich Inflationserwartungen auf hohem Niveau verfestigen. Denn wenn alle Leute damit rechnen, dass die Inflation bei 7% bleibt, dann werden entsprechend auch die Lohnforderungen in dieser Höhe in allen Industrien und allen Bereichen der Volkswirtschaft erhoben. Und dann bekommen wir diese Lohnpreisspirale, die wir in den 1970er Jahren bereits beobachtet haben, mit der sogenannten berühmten Stagflation, nämlich rezessive Tendenzen, also einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität in Verbindung mit steigenden Preisen. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
Wie kann man das denn jetzt vermeiden? Indem man noch weiter die Zinsen erhöht? Denn bisher lese ich jeden Tag mal 7,5, mal 7,6. In den USA sind sie zuletzt sogar noch wieder gestiegen, die Inflationsrate. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, woran man erkennen könnte, dass das jetzt langsam aber sicher mal wieder etwas sinkt. Oder erkennen Sie da bestimmte Indizien?
Also über die Regierung haben wir schon gesprochen. Die hat eigentlich Pakete auf den Weg gebracht, die sinnvoll sind. Also insbesondere Inflationsausgleich für Geringverdiener, eine gewisse Entlastung für die Bevölkerung insgesamt, sprich Tankrabatt und Energiepauschale und sowas. Also das hilft schon in gewisser Weise. Der Kuchen wird kleiner, darüber haben wir schon gesprochen. Dieser Schock führt dazu, dass wir vorübergehend geringere Einkommen haben. Und alle müssen versuchen, an diesem Problem teilzuhaben. Jeder muss auf etwas verzichten in seinem verfügbaren Einkommen. Die Regierung macht also im Wesentlichen schon das Richtige. Wichtig ist jetzt, keine großen Ausgabenprogramme mit der Gießkanne aufzulegen. Damit würde die Staatsverschuldung entsprechend steigen und wir würden das Problem nicht dauerhaft lösen, sondern eben halt über diese Transfers nur eine vorübergehende Linderung erreichen. Die Europäische Zentralbank hat hier eine deutlich größere Verantwortung. Die muss tatsächlich die Zinsen jetzt deutlich erhöhen. Denn wie wir schon vorhin gesagt haben, am Ende zählt der Realzins. Also das ist ja der Nominalzins bereinigt um die Inflation. Und bei einer hohen Inflationsrate sinkt der Realzins deutlich. Das heißt also, wenn wir nochmal diese 1.000 Euro anlegen und wir bekommen im nächsten Jahr bei 10% zum Beispiel 1.100 Euro ausgezahlt, in gleichem Maße steigen aber alle Preise von 1.000 auf 1.100, dann haben wir am Ende durch diese Investition gar nichts gewonnen. Das heißt also, der Realzins, die reale Verzinsung zum Beispiel von Kapitalanlagen, der ist im Moment sehr gering, sogar im negativen Bereich. Deswegen muss die Zentralbank die Nominalzinsen, also die Zinsen, die Zentralbank setzt, um den Banken Kredite zu gewähren, die müssen ordentlich erhöht werden. Und damit gelingt es uns auch am Ende, den Realzins zu erhöhen und damit die Nachfrage nach Investitionsgütern zu senken. Und damit kommt es zu einer Beruhigung der Inflationsrate.
Aber sicherlich nicht zu einer Beruhigung beispielsweise an der Front der Unternehmer oder auch der Firmen, die sich Geld leihen müssen. Denn dann ist doch die nächste Gruppe, die im Kanzleramt auf der Matte steht und sagt, so, also mit so hohen Zinsen, wir kommen ja an keine Kredite mehr ran, das wird alles viel zu teuer. Also dann hat man die eine Seite beruhigt und die andere Seite in Aufruhr gebracht. Bringt das was?
Ja, das Problem ist, dass wir jetzt abwägen müssen. Wollen wir die Inflation bezwingen? Dazu müssen wir eine Rezession in Kauf nehmen. Also die Zentralbank muss die Zinsen erhöhen. Da kommt es zu vorübergehend höherer Arbeitslosigkeit, zu Produktionsausfällen, vielleicht auch zu Firmenpleiten.
Und Rezession ist ja auch so ein Begriff, der uns die Schweißperlen auf die Stirn treibt, oder?
Natürlich, aber wir können die Rezession nur vermeiden, indem wir immer weiter steigende Inflationsraten zulassen. Denn wenn wir nichts unternehmen und die Zentralbank im Prinzip weiterhin die Liquidität zur Verfügung stellt, dann bleibt es bei hohen Inflationsraten. Die Leute erwarten diese hohe Inflation. Es kommt zu entsprechend hohen Lohnabschlüssen und die füttern sich wieder in die Inflation hinein. Und damit sind wir in dieser Situation der 1970er Jahre, die wir damals auch nur überwinden konnten durch stark steigende Zinsen bei den Zentralbanken und entsprechend auch einer vorübergehenden Wachstumsdelle oder sogar Rezession.
Das heißt, Sie würden sagen, lieber eine Rezession als sicher eine chronisch verfestigende Inflation.
So ist es, ja. Wie weit die Zinsen angehoben werden müssen, das ist natürlich eine Kunst und weniger eine Wissenschaft. Die Frage ist, wie weit sollte denn der Zinsanstieg erfolgen? Und deswegen heben Zentralbanken in aller Regel die Zinsen auch immer nur häppchenweise an.
Um zu schauen, was der Markt macht, oder?
Ganz genau. Und das ist sozusagen jetzt der wichtige Punkt. Damit wird auch klar signalisiert, wir sind nicht bereit, diese hohe Inflation zu tolerieren seitens der Zentralbank. Wir steuern gegen und damit schaffen die Zentralbanken auch Vertrauen bei der Bevölkerung, dass die Inflation am Ende besiegt wird.
Das heißt, diese sehr dosierte Anhebung der Zinsen halten Sie auch für richtig? Denn man könnte ja auch argumentieren, na mein Gott, dann macht jetzt mal einen richtigen Cut, hebt sie richtig an, dann schreien wir einmal alle und dann ist aber auch gut, dann haben wir zumindest die Inflation in den Griff bekommen. Oder würden Sie sagen, nein, diese dosierte und auf lange Sicht langsame Anhebung der Zinsen ist vielleicht ein bisschen besser, weil der Schock dann auch nicht so groß ist.
Richtig, genau. Und auf Zinsen reagieren auch Finanzmärkte in aller Regel primär. Und bei hohen Zinserhöhungen haben wir also Verwerfungen auf den Finanzmärkten, plötzlichen Kursverfall bei Aktien und bei anderen Vermögensanlagen, die dann auch eben halt Investoren in die Enge treiben. Also letztlich sollte man die Zinsniveaus langsam anheben, um eben die Finanzmärkte vorzubereiten auf diesen Pfad der Zinsanstiege.
Wir müssen auch über ein weiteres Phänomen, so will ich es mal formulieren, sprechen, Herr Kemper. Im Moment oder auch in den vergangenen Jahren hat ja mal den Eindruck, Geld ist ohne Ende vorhanden. Nicht, es war sicherlich gut und sinnvoll, Milliarden gegen die Corona-Pandemie aufzubringen, Entlastungspakete, die wirtschaftliche Stabilisierung, mit der man ganze Branchen mit Milliarden unterstützt hat. War das Ihrer Einschätzung nach gut investiertes Geld oder würden Sie sagen, na ja, das sind halt eben Schulden und damit haben wir langfristig schon ein Problem? Oder war es gut so?
Also ich glaube, bei der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich gar keine Wahl. Der Staat musste hier einspringen, weil es eben eine Krise im Gesundheitswesen war, die man nicht aus eigener Kraft hätte überwinden können. Ich denke, das war schon sinnvoll, da eben halt auch tatsächlich Geld auszugeben. Der Schuldenstand in Deutschland mit 70% des Bruttoinlandsprodukts ist moderat. In Südeuropa hat er größere Probleme. Natürlich sollten wir die Schulden nicht weiter unbegrenzt ansteigen lassen. Aber sagen wir mal, diese Notfallmaßnahmen, die wir in der Corona-Pandemie hatten, die sind meines Erachtens notwendig gewesen. Heute sieht die Situation anders aus. Wenn wir also versuchen, Inflationsausgleich durch Staatstransfers zu gewähren, dann wird es sehr teuer. Und davor sollte die Regierung auf jeden Fall zurückschrecken. Natürlich sollte versucht werden, die unteren Einkommensschichten zu entlasten, aber eine allgemeine Entlastung vom Inflationsschock, den können wir uns auch finanziell nicht leisten.
Jetzt gibt's ja diese viel zitierte und viel diskutierte Schuldenobergrenze. Der Finanzminister Christian Lindner, der jetzt schon dafür kämpft, dass wir sie wieder einhalten. Die anderen, die sagen, nein, das ist noch viel zu früh. Das scheint ja auch so ein Konstrukt zu sein, an dem man sich jedes Jahr aufs Neue abarbeitet. Die einen sind dafür, die anderen halten es für zu verfrüht und so weiter. Was halten Sie denn grundsätzlich von dieser Schuldenobergrenze, die man sich ja auch in die Verfassung geschrieben hat?
Ja, ich halte die Schuldenbremse schon für ein sinnvolles Instrument, denn sie wirkt disziplinierend auf das Ausgabenverhalten der Regierung. Vieles lässt sich eben halt auch finanzieren durch Umschichtungen im Budget und nicht unbedingt durch eine Nettokreditaufnahme. Und die Schuldenbremse hilft eben so ein bisschen den Blick zu schärfen, dass wir uns nicht, sagen wir mal, unbegrenzt verschulden können.
Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, zumindest als normaler Bürger, es gibt zwar eine Obergrenze, aber die sind sehr pfiffig, jedes Mal eine neue Regel zu erfinden, warum man diese Grenze denn in diesem Fall jetzt mal brechen muss. Dann ist mal eine Flutkatastrophe, logischerweise muss man da helfen. Dann ist eine Corona-Pandemie, logischerweise muss man da helfen. Dann bricht ein Krieg leider aus, logischerweise muss man da helfen. Also es ist ja jedes Mal, kann man die Uhr danach stellen, 2-3 Tage später hat man einen guten Grund gefunden, warum die Schuldenobergrenze denn jetzt mal wieder nicht eingehalten werden muss. Also wie disziplinierend ist hier wirklich?
Ja, also das sind natürlich Sonderfaktoren, die auch durchaus mit der Schuldenbremse kompatibel sind. Also in Notfallsituationen ist es durchaus erlaubt, eben halt Schulden aufzunehmen. Es soll eben nur nicht einreißen, dass wir eben für aus Gründen, die möglicherweise überhaupt nicht fundiert sind, eben halt Schulden aufnehmen, ganz einfach, um Wahlversprechen zu erfüllen
beispielsweise. Man hat nur den Eindruck, dass diese Ausnahme irgendwann zur Regel wird, weil natürlich auch bestimmte Parteien zum Beispiel sagen, die Altersarmut in Deutschland ist so gravierend. Auch das ist ein Notfall. Also man kann natürlich dann Notfall auch immer irgendwie entsprechend definieren und hat praktisch einen Dauernotfall, den man auch entsprechend finanzieren muss, oder?
Aber auch hier kann man durch Umschichtungen viel erreichen. Wenn wir die Altersarmut bekämpfen wollen, können wir also auch die Subventionierung im Unternehmenssektor etwas zurückfahren. Das wäre sicherlich problemlos möglich. Und wie gesagt, also die Schuldenbremse hilft uns zumindest den Blick zu schärfen, dass wir eben halt uns nicht unbegrenzt verschulden können. Und die Tatsache, dass Sie sagen, die Schuldenbremse wird häufig umgangen, das mag so sein, aber wir sehen trotzdem, dass stark gegen die Schuldenbremse gekämpft wird und das zeigt schon, dass sie wirksam ist.
Ja, jetzt gibt's. Sie haben schon die Schuldenquote der Bundesrepublik angesprochen, derzeit etwa 70%. Sie lag schon mal deutlich niedriger. Andererseits gibt es Länder wie in Südeuropa beispielsweise, die deutlich im dreistelligen Bereich liegen. Japan beispielsweise, das wird häufig in dem Zusammenhang genannt, hat eine aktuelle Schuldenquote von 180% des Bruttoinlandsprodukts. Was machen die Japaner anders als wir?
Also in Japan ist es so, dass dort die Sparkassen einen großen Einfluss haben oder sagen wir mal viel gespart wird bei den Sparkassen und die eben die Staatsschuldpapiere der japanischen Regierung an die japanischen Bürger bringen. Das heißt also, die Staatsschuld wird dort im Wesentlichen zu geringen Zinsen von den Bürgern freiwillig gehalten. Und solange das der Fall ist, lassen sich Staatsschulden bequem finanzieren. In anderen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in Italien haben wir eben halt immer die drohende Gefahr, dass dort es irgendwann mal zu einem Staatsbankrott kommen könnte. Und wir sehen jetzt aktuell, weil durch die steigende Inflation und durch die Ankündigung der EZB die Zinsen zu erhöhen, dass sie in Italien die Zinsen schon deutlich stärker erhöht haben als in Deutschland. Und zwar um etwa 140 Basispunkte, sprich 1,4% oberhalb der deutschen Zinsen. Und das macht natürlich dann für eine Regierung einen Unterschied und ein großes Problem. Wenn der Zinsdienst nämlich dermaßen stark ansteigt, dann stellt sich die Frage, wo soll das Geld herkommen? Und im Zweifelsfall muss ein Staat dann am Ende sagen, wir können es nicht zahlen. So wie wir es damals in Griechenland hatten.
Um vielleicht abschließend das, ich würde nicht sagen Katastrophenszenario, aber wir haben über viele Probleme gesprochen, zu komplettieren. Jetzt ist diese Woche nochmal ein weiteres hinzugekommen oder ein Phänomen, eine starke Abwertung der europäischen Währung, des Euro, der etwa paritätisch mittlerweile mit dem Dollar ist. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ist das auch Sorge, die uns da jetzt auf uns zukommt?
Also hier haben wir im Wesentlichen zu verweisen auf die unterschiedliche Reaktion der Geldpolitik. Wir sprachen schon davon, dass die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, die Zinsen schon viel früher angehoben hat als die Europäische Zentralbank. Es kommt also jetzt zu einem Zinsdifferenzial. In Amerika sind die Zinsen hoch. Im Euroraum sind sie immer noch niedrig und deswegen fließt Kapital in den Dollarraum. Damit wird die Nachfrage nach Dollar gesteigert. Es kommt zu einer Preiserhöhung des Dollar relativ zu anderen Währungen. Nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber vielen anderen Währungen. Aber gegenüber dem Euro haben wir es jetzt sehr deutlich, nämlich der Absturz des Euro gegenüber dem Dollar auf jetzt die Parität 1:1. Vor einigen Jahren hatten wir noch einen Wechselkurs von 1,60 Dollar für einen Euro. Also ein enormer Kaufkraftverlust, der sich dann auch wieder auf die Inflationsrate bei uns auswirkt. Denn viele Güter, die wir importieren, werden in Dollar gehandelt und bepreist. Und wenn der Dollar jetzt so teuer ist, dann müssen wir auch für unsere Importe sehr viel bezahlen. Und das treibt die Inflation jetzt nochmal an.
Auf der anderen Seite sind wir auch eine starke Exportnation. Also an welcher Stelle nutzt uns ein fast paritätischer Dollar? An welcher Stelle schadet er uns?
Wir sind dadurch, dass wir Güter exportieren, die eben von der Welt nachgefragt werden, auch bei höheren Preisen, hilft uns jetzt dieser Preisverfall eigentlich wenig weiter. Viel gravierender sind die Verteuerungen unserer Importe. Und das ist ein tatsächlicher Wohlstandsverlust, den wir jetzt zusätzlich tragen müssen. Und der kann eigentlich nur dadurch überwunden werden, dass die Europäische Zentralbank jetzt die Zinsen auch anhebt und möglichst auf ein Niveau, wie wir es in den USA vorfinden.
Das heißt, das ist, sagen wir, ein Phänomen, dieses Paritätische, wo man schon sagen muss, da müssen wir jetzt zügig gegensteuern?
Das wäre schon sinnvoll, ja.
Und das geht vor allem mit dem Instrument auch da wieder Zinserhöhung.
Genau, denn das würde Kapital wieder zurück in den Euroraum bringen und entsprechend den Euro stärken.
Mit anderen Worten, mit der Zinserhöhung kann man eigentlich zwei dieser Probleme, mindestens zwei, wenn ich das verstanden habe, halbwegs in den Griff bekommen. Das eine ist die Inflation, das andere ist die Abwertung des Euro, richtig?
Ja, es sind beides Teile der Inflation, einmal die Binneninflation und einmal die importierte Inflation. Wir haben ja in unserem Warenkorb auch Importgüter, die zählen ja sozusagen mit zur Inflationsrate. Und wenn die sich verteuern, dann wirkt sich das auch insgesamt auf die Inflationsrate aus.
Oder ist das ein normales Auf und Ab? Ich meine, Wechselkurse schwanken ja immer logischerweise. Oder würden Sie sagen, nein, das ist schon im Moment ein erheblicher Abschwung für den Euro, da muss man gegensteuern. Sie sprachen von 1,60, jetzt unter einem Euro zum Teil. Wo ist da eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt muss die Politik aktiv werden?
Ja, es ist also immer die Frage, was ist eigentlich ein gleichgewichtiger Wechselkurs? Wo sollte der Wechselkurs eigentlich sein? Und da gibt es unterschiedliche Theorien in der Volkswirtschaftslehre, die vergleichen einfach den Preis der Warenkörbe, also unser Warenkorb im Euroraum, der Warenkorb im Dollarraum, wenn die gleich teuer sind. Der eine wird in Dollar bemessen, der andere in Euro. Jetzt tauschen wir die Euro gegen Dollar mit einem Wechselkurs um. Und wenn dann die Warenkörbe gleich viel kosten, dann haben wir einen Wechselkurs gefunden, der gleichgewichtig ist. Und wenn wir diesen Ansatz verfolgen, dann zeigt sich sehr deutlich, dass der Euro stark unterbewertet ist. Er war schon unterbewertet letztes Jahr mit 1,20, jetzt ist das noch deutlicher. Also der Euro müsste wirklich aufwerten.
Ich vermute mal, dass die Bundesregierung, Herr Kemper, zahlreiche Berater hat, wirtschaftspolitische Experten und so weiter. Jetzt stellen wir uns aber mal eine Situation vor, der Bundeskanzler Scholz ruft Sie an. Und Sie haben drei Tipps für ihn, die Sie ihm geben dürften. Was wären so Ihre drei Ratschläge oder zwei oder vielleicht auch nur eine? Wie könnte man, um diese komplexe Situation möglichst schnell auch im Interesse der Bürger in den Griff zu kriegen, was wären da Ihre drei Instrumente oder zwei, die Sie ihm empfehlen würden?
Also ich würde die konzertierte Aktion weiterhin empfehlen und hier zu versuchen, eben eine Lohnzurückhaltung zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Brechen der Inflation in der Zukunft. Und dann sollte eben auf eine gerechte Verteilung der Lasten dieser Inflation geachtet werden. Wir nannten schon einige Transferleistungen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, die meines Erachtens auch sinnvoll sind. Vielleicht sollten die Rentner und Rentnerinnen noch etwas mehr ins Auge oder ins Blickfeld geraten. Die sind etwas zu kurz gekommen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Aber ansonsten sehe ich die Regierung eigentlich auf dem richtigen Weg.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Schulden, Preissteigerungen, hohe Inflation, Euroverfall, das ist im Moment eine sehr komplexe und schwierige Lage für viele Bürger. Alles wird teurer und trotzdem spricht vieles, zumindest nach Meinung des Volkswirts Bernd Kemper, für Lohnzurückhaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute viel Licht ins Dunkel gebracht haben und uns viele Dinge erklärt haben. Und ich blicke zumindest jetzt etwas genauer durch und bin auch einigermaßen hoffnungsfroh, dass wir auch diese Krise überstehen werden. Vielen Dank für Ihren Besuch heute.
Ich danke für die Einladung.